in unserer Ehe gewesen, das hat angedeutet. Wir haben sie des Wirken des Heiligen Geistes lehren lassen und wie geht es jetzt weiter? Auch das war ein Problem. Daniel hat gesagt, ja, hörst du das halt an und kannst nur so zu sagen, hey, das ist natürlich nicht ganz anspruchslos, gell, als Aufgabe. Ich nehme das als Angebot, aber was ich jetzt gemacht habe, das letzte Mal, das war davor, ist über Paulus zu reden. Red mal. Okay. Haben wir es besser, ja. Wir haben es jetzt so gern, wenn es dahinter rumort. Okay. Ich probier's mal. Jetzt sagt er was gegen meinen Körper, dabei grillt meine Frau so gut. Das ist doch. Müssen wir noch mal drüber reden, Dieter. Okay. Ja. Der Norbert hat was vor. Okay. Also, und dann, ich habe vor dieser Sequenz mit dem Heiligen Geist, habe ich so eine gewisse Reihe angefangen, zunächst mal für mich privat, dann aber auch für Predigen und so weiter, eben das Leben des Paulus und was wir von ihm lernen können als Jünger Jesu. Und ihn als Vorbild zu nehmen, ganz konkret, manchmal sind Aussagen Jesus so arg, sie sind das Leben und das Wort des Lebens, aber sagen wir es mal so, Paulus hat es dann eben auch umsetzen müssen in seinem konkreten Alltag. Und deswegen war das für mich interessant, die Parallelen zu sehen zwischen Jesus und Paulus und was Paulus eben so gemacht hat. Interessanterweise für die ganz Kritischen unter uns, 4/5, schätze ich mal, vielleicht 3/4 des Neuen Testaments, sind von diesem Paulus geschrieben, der Jesus so nie kennengelernt hat. Er sagt von sich selber, ich war in der Wüste 3 Jahre, und bin gelehrt worden von Jesus selber und er hat das Neue Testament geschrieben. Und wenn ihr mal die Parallelität euch anschaut zwischen dem, was Jesus gesagt hat und Paulus, es ist dermaßen übereinstimmend, man kann es gar nicht glauben, es sei denn, man glaubt. Und glaubt ist das Wort Gottes. Ja, also dieser Paulus, ein Fanatiker, ein hochbegabter Mann, der in Jerusalem ausgebildet wurde, sogar im Sanhedrin war er unterwegs, Gamaliel wird sogar genannt, ein Hohepriester, ein Gesetzeslehrer und er hat beim besten Lehrer dieser Zeit, hat er gelernt, war dann im dortigen Verfassungsgericht, im Hohen Rat und so weiter, als ein wirklich hochbegabter Mann, ein Fanatiker, der dann aber angefangen hat, weil das Reich Gottes der Juden vorantreiben wollte, Christen zu verfolgen. War dann dabei bei der Steinigung des Stephanus, hat es ihm sogar gefallen. Vorhin ist man so gegangen, was das heißt, jemanden zu steinigen, gell? Also nicht nur so ein paar, da stirbt man jetzt so schnell. Da müssen Leute sein, die hauen es dir richtig auf den Schädel, bis du tot bist. Und das hat Paulus gefallen. Er hat sogar gesagt, ich habe die Kleider deren getragen, die da gesteinigt haben. War wohl anstrengend. Also so ein irrer Typ, wenn man so will. Dann begegnet ihm Jesus. Und er ist ein paar Tage blind, ihm werden die Hände aufgelegt und so weiter, er kann wieder sehen und fängt dann an, zieht sie in die Wüste zurück, habe ich gesagt, wird gelehrt vom Heiligen Geist und von Jesus und schreibt dann alles mit Briefen auf. Wird dann zum Hauptmissionar zunächst mal ausgesandt von den Gemeinden und geht dann in den Norden. Und das ist jetzt eben mein Ansatz. Eine Gemeinde, die ihm am liebsten war, das waren die Korinther. Ja? Also hier im kleinasiatischen Raum damals, römische Provinz. Und was er natürlich gemacht hat, er besucht zunächst mal Gemeinden, jüdische Gemeinden und erzählt vom Messias. Mit und ohne Erfolg, jetzt auch mit Erfolg. Es gründet sich eine Riesengemeinde in Korinth. Okay? Das ist jetzt so der Ansatz. Und wenn ich euch jetzt frage, als gute Bibelschüler, Korinth, Korintherbrief, was fällt einem da ein? So, wunderbar, also das ist wahrscheinlich das Erste, Korinther 13, 1. Korinther 13. Das kennt auch jeder, ich meine, es gibt wahrscheinlich in der Menschensprache kaum was Schöneres als dieses hohe Lied der Liebe. Wenn ich in Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich gar nichts. Okay, was aber noch? Korinther. Ja, Konflikte und zwei heftige. Also ich kann es manchmal gar nicht mehr frömmlich und so weiter, wir sitzen hier brav rum. Aber da ging es schon ab. Ich habe mir es echt überlegt. Also ein Verhältnis mit der Frau des Vaters, mit der Stiefmutter, ein Verhältnis. Jetzt denken wir bitte nicht an Stiefmütter und so weiter. Und, ja, ja. Aber überlegt mal, was da für Sünden in Korinth waren. Unglaublich. Aber Paulus war das, er geht da nicht drüber hinweg, da könnt ihr alles selber lesen, aber das fällt mir mal ein. Korinther, eine Gemeinde, da haut es dich um. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich hoffe, der Heilige Geist bei uns allen ist so verwurzelt, dass wir uns da nicht so wohl fühlten. Aber Paulus hat damit, es wird nicht so riesig. Das alles ist bei euch in der Mahnsee, alle möglichen Unreinheiten, Unzucht, Hurerei und so weiter. Okay, also Sünde, unglaubliche Konflikte auch. Ja, für was steht Korintherbrief noch? Auch das? Hi, und du warst schon mal da. Oder? Also, genau, also Geistesgaben. Wenn es um Geistesgaben geht, dann schlägt man zunächst mal die Korintherbriefe auf und da steht ja auch das Allermeiste drin. Und jetzt ist natürlich mein Link zu den vorherigen Predigten. Es geht um den Heiligen Geist. Und das ist ja auch der Titel meiner Predigt. Paulus und der Heilige Geist. Tipps für die Nachfolge Jesu und den Gottesdienst. Das mit dem Gottesdienst lasse ich aus Zeitgründen wahrscheinlich weg. Auch wegen Norbert, darf ich doch sagen. Wir verstehen uns. Ja. Was mir übrigens auch noch jetzt gestern gekommen ist. Ich meine, auch für uns jetzt hier als Gemeinde ist ja doch auch ein privater Raum, was Persönliches, Geistliches. Gott hätte es ja auch völlig anders machen können mit diesem Paulus oder auch gar nicht mit Paulus. Und trotzdem hat er sich entschieden, einen Menschen zu nehmen und durch Menschen zu wirken. Das Christentum hat da begonnen. Ihr habt ja selber Fantasie. Was hätte Gott alles machen können, um zu zeigen, dass das der Herr der Welt ist, sein Sohn. Und dass im Kreuz alles vollendet ist. Dass die Sünde der Welt weg ist. Er hat sich aber so einen Typen gewählt. Aber es geht mir jetzt gar nicht um diesen komischen Typ, sondern er wählt sich Menschen aus, wie dich und mich, um sein Reich voranzubringen. Das ist eigentlich unbegreiflich. Und es ist auch sehr, ja, auch bewegend. Gott wirkt durch Menschen. Das ist doch eine Botschaft auch an diesen Paulus, das kann man sehen. Ja. Und dieser Mensch, Paulus, hat ein paar Offenbarungen, er sprüht vor Offenbarungen, gehabt. Und eine Betonung möchte ich heute setzen über diese ganze Predigt. Das ist die Vaterschaft Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Können wir die Folie 1 schon einspielen, Thomas? Ja, das geht jetzt, das sagt Jesus. Jesus, den Paulus angetroffen hat in der Wüste und er, das sagt Jesus zu seinen Jüngern davor, über Gott, den Vater. Die Jünger sind wie du und ich. Und so weiter. Ich lese es mal vor. Wenn ihr mich kennt, so kennt ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen, spricht Philippus zu ihm. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn? Zeige mir den Vater. Das heißt also, über dieser ganzen Sequenz oder auch über dieser Predigt zumindest, sollte jetzt immer stehen, und ich bin froh über das Gebet von Herrn Eckstein. Es ist die Liebe Gottes, die uns anspricht. Es ist das Vaterherz Gottes, das dich berühren will. Und es liegt wirklich an dir und mir, uns zu öffnen, dem Vater und zu vertrauen, dass er wirklich nur Gutes und Liebe für uns hat. Es geht nicht um äußere Manifestationen nur oder auch, sondern es geht um den Vater, dass du den Vater erkennst, der dir was Gutes tun will. Um das geht es heute. Eben und jetzt die Folie 2. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das sagt jetzt dieser Paulus. Paulus hat diesen Vater erkannt. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat, dass er euch die Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass ihr gestärkt werdet durch seinen Geist, durch diesen Vater. Du kannst die Folie wegnehmen. Thomas, und du kannst sie, wenn ich es gelesen habe, immer wegnehmen. Danke. Ich sage es deswegen, ich kenne das ein bisschen aus der Schule, sonst konzentriert man sich, der Lehrer redet und die gucken bloß auf die Folie. 25 Jahre Berufserfahrung. Ja. Das heißt also, Jesus spricht vom Vater, die Jünger wollen den Vater sehen. Jeder von uns hat eine Sehnsucht nach Gott, dem Vater. Paulus hat es erkannt und wünscht sich sehr, dass wir Gemeinschaft haben mit diesem Vater durch seinen Geist. Das sagt er, das ist meine inständige Bitte. Und jetzt eben Folie 3. Und da wird es halt für uns, vielleicht evangelisch geprägte Christen, immer wieder muss ich schlucken, aber es ist die Wahrheit. Aber ich sage euch die Wahrheit, Jesus spricht es, es ist gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Er spricht vom Heiligen Geist, aber der Tröster, der Beistand, der Anwalt, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Als erstmal die Aussage, es ist gut, dass Jesus von der Erde gegangen ist und jetzt ist jemand da, der uns lehren wird, der uns trösten wird, beistehen wird und den wir natürlich brauchen und dessen Nähe, eine Person, dessen Nähe bei uns sein möchte. Und deswegen, ich sage es gleich jetzt, wir werden nachher vielleicht nochmal beten, dass wir dem Heiligen Geist mehr begegnen, denn das ist der Wunsch im Neuen Testament, ich sage jetzt nicht Paulus, es ist der Wunsch im Wort Gottes, dass wir mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden, mehr, immer wieder, denn ohne ihn können wir nichts tun. Und wir gehen mal davon aus, dass auch was passieren wird. Er hat es versprochen, er wird durch seinen Geist bei uns sein. Es ist aber keine, ich weiß es ja, es gibt Leute, die haben Bedenken und Furcht vor Auswirkungen des Heiligen Geistes, aber das wollte ich eben damit sagen, es ist da überhaupt kein Platz dafür. Man unterhält sich auch mit Leuten, auch aus verschiedenen kirchlichen Hintergründen und das. Und man hat auch schon viel selber von Seiten charismatischer Christen erlebt, das man niemandem wünscht. Und trotzdem, der Heilige Geist will wirken und er will sich auch erweisen. Und wir sollen uns nach ihm ausstrecken, aber der ganze Kontext ist der liebende Vater, der dich nicht überfordern wird, der dich auch nicht manipulieren wird, und von hier vorne hoffentlich auch nicht. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit uns sein. Das war das, was Paulus als letztes gesagt hat. Übrigens, das ist auch dann kein Platz für Rechthaberei. Gell? Wir hier, die Charismatiker und die anderen, versteht ihr, das Thema ist doch viel zu tief und viel zu heilig, als dass es da jetzt um ein paar Verse geht, wie der und der das sieht. Es ist eindeutig, Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit ich den Tröster sende, dass er zu euch kommt und euch lehrt. Und dann kann man natürlich von mir aus streiten über die Inhalte. Aber Angst vor dem Heiligen Geist oder Thema zu Rechthaberei oder hier die Charismatik und so weiter, das ist nicht der Platz. weil wir vorhin zwei Lieder gesungen haben zum Lamm Gottes. Also die Predigt wird schon ein bisschen auch was vielleicht für den Kopf, sozusagen argumentativ. Aber ich dachte, manchen kommt es auch entgegen. Wir haben über das Lamm Gottes zweimal gesungen heute. Und das ist natürlich der Inhalt unseres Glaubens. Das Lamm Gottes, Jesus auf dem Thron. Von allen vier Evangelisten, habe ich mich belesen, ist nur einer, nämlich Johannes, der dieses Wort überhaupt benutzt, das Lamm Gottes. Und natürlich dann in der Offenbarung, aber alle vier Evangelisten sprechen von Jesus als dem, der in Feuer und Heiligen Geist tauft. Das war die Definition Johannes des Täufers über Jesus. Es war nicht das Lamm Gottes in erster Linie, sondern wer das als Beleg der Wichtigkeit des Heiligen Geistes nehmen will, der ist herzlich eingeladen. Für mich sagt es schon was. Es sagt nichts über die Wahrhaftigkeit aus, aber jedem Evangelisten war wichtig, das festzuhalten. Es ist der, der kommt, er wird euch in den Heiligen Geist hineintauchen. Lamm Gottes, wie gesagt, nur der Johannes. Und es ist so eine gewisse These, aber ich stehe dazu. Ich glaube, der Heilige Geist und sein Wirken ist über die Kirchengeschichte die letzten Jahrhunderte. Versteht ihr, wenn ihr diese Bedeutung seht, mit all dem, was Daniel und Anna und andere, Michael, Giovanni gesagt haben, das ist ja keine Reihe, die wir hier anfangen, es ist es auch. Aber es ist doch viel zu, wenn das alles wäre, ist es doch viel zu wenig. Es ist gut, dass der Heilige Geist da ist. Es ist gut, dass Jesus gegangen ist. Im Englisch sagt man mind-blowing. Das kannst du ja gar nicht fassen. Der Herr der Welt, der sich hat kreuzigen lassen, ist gut, dass er geht, damit jetzt der Heilige Geist wirken kann. So sagt es die Bibel. Ja, und was es dann eben immer schwierig macht, das Wirken durch Menschen. Gott wirkt eben durch Menschen und da kannst du natürlich auch mal daneben gehen. Eine Sache möchte ich doch noch in den Raum stellen, bevor es dann konkreter wird. Ein Prophet hat gesagt, ich habe jetzt nicht mal mehr nachgeschlagen, aber ich glaube, in unseren Kreisen kennt man diese Aussage und es ist ein Wort Gottes. Nicht durch Kraft oder Macht von Menschen wird es geschehen, dass Gottes Reich verbreitet wird, dass Jesus hoffentlich bald wiederkommt. Es wird nicht durch Kraft und Macht von Menschen geschehen, sondern durch seinen Geist. Und auch nicht hier durch tolle Predigten oder auch schlechte Predigten. Es wird durch seinen Geist geschehen. Die Frage ist nur, wie offen bist du und wie offen bin ich? Und auch da wieder keine Furcht, aber sein Geist wird es bewirken. Und wie gesagt, also nicht durch Charismatiker oder Nicht-Charismatiker. Die Kategorie kann man wählen, man kann es aber auch lassen und vielleicht, ohne es jetzt zu hoch zu hängen, vielleicht sich wirklich dem beugen und sagen, ja, ich meine, es war vor zwei Wochen hier eine Weissagung von jemandem, die schon ziemlich krass war. Wenn du alleine versuchst, Jesus nachzufolgen und zu leben, das ist Rebellion gegen Gott. Ob man so weit gehen muss, weiß ich nicht. Aber es ist nicht das Christenleben, das Jesus für uns vorhat. Deswegen, ich habe ein paar Grundaussagen zusammengefasst, bevor ich dann ins Praktische gehe. Gott ist ein guter Vater, Aussage 1. Gott ist ein guter Vater, der für jedes seiner Kinder immer nur Gutes hat. Und Gott beschenkt die, deren Hände offen sind, war auch vor zwei, drei Wochen in einem Gottesdienst mal, die, die ihn auch bitten, konkret, und vor allem die, die ihm vertrauen. Ihm vertrauen. Und das heißt natürlich auch seinem Wort vertrauen. Und da ist dann eben kein Raum für Furcht, aber es ist ganz interessant, was Furcht angeht. Und der Kontext ist mir auch jetzt erst vor ein paar Wochen aufgegangen. Oder ich könnte euch auch fragen, da werdet ihr ein bisschen wach. Welches ist ein Zusammenhang, wo Jesus sagt, wenn ihr den Vater bittet, wird er euch keinen Stein geben oder einen Skorpion? Ihr kennt die ganzen Sachen, wie die Evangelisten das beschreiben. Um was geht es da? Um den Heiligen Geist. Das heißt, diese Jünger hatten auch wohl Angst, sonst würden sie das nicht so formulieren. Versteht ihr? Sie kamen zu Jesus und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was so die Fragestellung war, aber er sagt, habt keine Angst, wird euch, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, euch Gott, der Vater, ein Skorpion oder einen Stein geben? Und dann Punkt, 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 dies sagte er über den Heiligen Geist. Das heißt, da war schon Furcht da. Aber ich wünsche mir, dass im Glauben diese Furcht nicht mehr da sein muss. Denn, ich zitiere ja bloß, Jesus hat es versprochen. Gott wird uns keinen Stein und keinen Skorpion geben, wenn wir um seinen Geist bitten. Nächste These, unser Glaube ist ein praktischer Glaube. Nicht nur, dass man hier Steine anfassen kann, das ist auch toll und so weiter, man hilft, das ist sehr gut, ja, was hingeschmissen wäre, wichtig. Aber unser Glaube ist ein Glaube, der praktisch sich im Alltag bewähren muss und sich auch zu bewähren hat. Es geht hier nicht um Theorie oder auch nicht um Erlebnisse in Klammern, sondern was wir als Christen sind. Wir sind Jünger Jesu und das gefällt mir einfach gut, was man über Jesus gesagt hat. Er ging umher und tat wohl all denen, die vom Teufel überwältigt waren. Er ging her und tat Gutes, das ist der Punkt, er ging her und tat Gutes und heilte und so weiter, denn Gott war mit ihm. Das ist unser Vorbild, Jesus. Das heißt, Nachfolge heißt, diesem Vorbild nachzuleben und Gutes zu tun, wo du nur kannst. Das heißt Nachfolge. Dann er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren und so weiter. Das sind Christen. Aber es ist eben praktisch. Und wo dein Platz ist, das musst du dann selber sehen. Aber das Reich Gottes durch seinen Geist hineinbringen, das ist Nachfolge. So, und dann jetzt weitere These. Weil das ein praktischer Glaube ist, es ist eben auch anstrengend. Und ich habe es jetzt schon mal gesagt, aber es ist so, du wirst irgendwann, wenn du es ernst nimmst, oder die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass du ausbrennst. Und du wirst auch nichts erreichen. Natürlich, viel Soziales und so weiter ist von Christen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Aber es ist anstrengend, wenn du wirklich bewusst Jesus nachfolgen willst und du wirst es, sage ich mal, jetzt nicht schaffen. Okay? Es kann anstrengend sein, auch deswegen ist die Begegnung mit dem Heiligen Geist immer wieder eine Voraussetzung, dass du nicht ausbrennst. Die letzte These, wir leben in einer Welt, wir sehen es jetzt gerade durch die vielen Umbrüche schon auch bewusst, aber wir leben in einer Welt, die einfach gefallen ist. Und der Herr dieser Welt, der Herrscher dieser Welt heißt Satan. Und es ist fast jedes Mal so, wenn ich hier was sage oder Kirsten, daheim gibt es ziemlich Streit, ich habe mich schon darauf eingestellt. Und es ist nicht einfach so. Und auch was ich für Anfechtung manchmal habe oder auch andere, die predigen. Es ist so, Satan ist nicht ruhig. Er will nicht, dass hier frei gepredigt wird oder auch natürlich in anderen Gemeinden. Es ist schon ein Kampf. Probier mal wirklich Jesus konkret, auch konfrontativ zu leben. Du wirst sehen, du wirst Widerstände bekommen. Und Satan herrscht mit Furcht, mit Lügen. Und deswegen ist hochnotwendig, dass wir das Wort Gottes kennen. Und deswegen werde ich noch ein paar Bibelstellen zeigen, bevor wir dann praktisch werden. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Dann letztes und vorletztes, wir sind Teil einer Minderheit. Das kannst du glauben oder nicht. Ich meine, dass Jesus es schon gesagt hat. Es sind nicht viele, die in diese Pforte eingehen werden, egal zu welcher Organisation sie sich halten. Du kannst natürlich in einer freien, charismatischen Gemeinde sein. Du kannst auch in einer Großkirche sein. Jesus sagt, es ist eine Minderheit, die ihm nachfolgen werden. Und dann ist auch wurscht, was diese Großorganisationen sagen und lehren oder auch nicht lehren, auch über Jahrhunderte nicht. Ist eigentlich nicht so wichtig. Ich rüttel da jetzt an ein paar Rattling Your Cage. Und wie gesagt, das Thema ist der Heilige Geist. Dann als letzte Aussage, das Leben eines Christen ist immer ein Leben in Gemeinschaft und in Einheit. Und auch die soll natürlich überall zerstört werden. Auch da ist das Thema Heiliger Geist, Geistesgaben natürlich prädestiniert dazu. Das kann man, meint ihr, so sehen oder auch nicht so sehen. Aber ich glaube, dass die Bibel in vielem sehr eindeutig ist. Wir sind Teil einer Minderheit, vermutlich wird es sich auch nicht ändern. Und auch das kostet Kraft. Und wie gesagt, was das im Gottesdienst zu tun hat, das lagere ich jetzt aus. Hat schon konkrete Aussagen. Und jetzt geht es ins Persönliche. Thomas, würdest du die Folie 5 bitte auflegen? Ah ja. Markus 16, 17. Jesus sagt, bevor er, letzte Aussage, Markus 16, kennt vielleicht jeder, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen oder Zungen reden, Kranken werden sie die Hände auflegen und diese werden gesund werden und so weiter. Das kennt wahrscheinlich jeder. Und das ist ja natürlich noch kein Beleg dafür, worum es heute auch gehen wird, ums Zungenreden. Das ist kein Beleg dafür, dass jeder in Zungen zu reden hat oder reden wird. Denn nicht jeder heilt fortwährend und nicht jeder treibt Dämonen aus. Aber es ist immerhin ein Zeichen. Ich sage das auch deswegen, man meint, dass diese Zeichen über die Jahrhunderte dann ausgestorben sind, sodass das Christentum vertrocknet. Und jetzt krebseln wir halt noch so rum, bis Jesus kommt. Das stimmt gar nicht, aber ich kann auch dazu nicht so viel sagen. Es gibt so ein bisschen Hobby nebenher, mache ich. Kirchengeschichte von unten ist sehr schwer mit Originalquellen zu arbeiten, weil diese Christen sehr viel verfolgt wurden und nichts ganz bewusst, nichts schriftlich hinterlassen haben. Aber ich könnte euch sehr viel erzählen, was manche gelitten haben, weil sie Hände aufgelegt haben, weil sie Kranke geheilt haben und weil sie in Zungen geredet haben. Und Jesus sagt, es sind die Zeichen, unter anderem denen, die glauben. Und jetzt, es geht auch ums Zungenreden. Vielleicht machst du die Folie 6 dann bitte, Thomas. Und Paulus selbst, die Aufgabestellung war ja, Paulus und Jesus praktisch im Alltag. Wie verstoffwechselt Paulus das, was Jesus gesagt hat? Und Paulus hat es getan. Paulus selbst hat von sich gesagt, ich bete mehr in Zungen als jeder von euch. Okay, damit ist eigentlich alles gesagt. Ob das jeder von euch, man kann es ja auch so auslegen, all die, die diese Gabe haben, oder wirklich jeder in dieser Korinthergemeinde. Auf jeden Fall Paulus, mein kleines Vorbild, redet mehr in Zungen als ihr alle. Also das war ein bisschen ein Hobby auf Schwäbisch, wenn man es jetzt trivialisiert. Aber es ist doch mal ein Hinweis. Dann als nächstes, nur als kleinen historischen Einschub aus der Apostelgeschichte, wieder argumentativ. Ich hoffe, ihr könnt folgen und es ist auch noch nicht so heiß. Überall, wo sie hinkamen und Jünger fanden, die sich durch andere Missionare bekehrt haben und es um den Heiligen Geist ging. Einmal war die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ist ja schon mal eine interessante Frage. Auf jeden Fall, prüft die Stellen nach, wurden ihnen die Hände aufgelegt und sie begannen in neuen Zungen zu reden. An jeder Stelle. Was sagt es uns? Man kann sagen, gar nichts, es war ein historisches Ereignis. Man kann B sagen, Urgemeinde, da wollte Gott eben was etablieren, was dann, wie gesagt, dann langsam ausstirbt. Oder man kann sagen, es hat schon ein gewisses Muster. Jesus hat von einem Zeichen gesprochen. Dann jetzt aber die entscheidende Stelle für mich. Eine ganz kleine, aber doch sehr entscheidend. Das wäre die Folie 7. Und nochmal, ich gehe jetzt nicht auf linguistisch oder Semantik ein. Wer in einer Zunge redet, baut diese eine allgemeine Aussage. Das sagt einer, der 4/5 des Neuen Testaments geschrieben hat, dem Jesus über Jahre begegnet ist, vielleicht aus meiner Sicht die bedeutendste Person der Geschichte. Wer in einer Zunge redet, baut sich selbst auf. Ist eine allgemeine Aussage, da gibt es auch, glaube ich, gar nicht viel zu diskutieren. Und jetzt ist meine Frage, ein guter Vater, der nichts als gute Gaben gibt, ist es denkbar, dass es nur bestimmten Leuten in Geistesgaben zur Gemeinde gehen kann? Aus meiner Sicht natürlich nicht. Das ist jetzt sehr steil, ihr könnt jetzt schon abschalten, aber es ist mal ein Ansatz. Und dann sagt eben Paulus in der Folie 8, 1. Korinther 14, 15, was folgt daraus? Ich will im Geist beten und ich will im Verstand beten. Ich will im Geist Lob singen, aber ich auch will mit dem Verstand Lob singen. Also ist die Folie soll nur dazu dienen, zu belegen, im Geist zu beten heißt Zungenreden. Das ist ja konzessiv. Das eine durch Gegendefinition erklärt das andere. Im Geist beten ist zumindest auch in Zungenreden. Es ist wahrscheinlich nicht nur in Zungenreden, aber es ist in Zungenreden. Was anderes kannst du daraus nicht schließen. Okay? Und wer in Zungen betet, baut sich auf. Und jetzt kommt Folie 9. Nee, das ist 9. Aber es macht ja nichts. Nee, ich will das weglassen, das wird zu viel. Das wird dann Richtung Gottesdienst, mach's einfach weg, wir stornieren es und das kommt dann in einer anderen Predigt, wenn ihr Pech habt. Okay. Judas 1, Vers 20. Ich lese es vor. Wir brauchen es nicht immer so visuell da fixiert. Ihr könnt mir es glauben, ihr könnt es auch nachlesen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr es hört. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf, euren heiligsten Glauben auf und betet im Heiligen Geist. Im Griechischen ist ein Partizip, betend im Heiligen Geist. Man kann es verschieden übersetzen und betet oder betend im Heiligen Geist. Baut euer Leben auf, euer Leben, nicht nur geistlich, euer Leben, euer Glaubensleben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Jetzt haben wir gefolgert, im Heiligen Geist zu beten, heißt in Zungen zu beten. Kann das nur? Also, ich bin sehr vorsichtig. Ich formuliere eine Frage. Ich manipuliere auch nichts rum, ihr könnt euch selber das Ganze, ihr könnt mal Skript auch haben. Gell? Also wer in Zungen betet, baut sich auf, betet im Heiligen Geist. Auf jeden Fall ist es nicht etwas, wo man Angst haben muss. Es ist nichts, was, meine ich, nur für die Gottesdienst sozusagen als Geistesgabe an die Gemeinde gedacht ist. Es ist eindeutig, meine ich, vom Neuen Testament, dass Christen die Möglichkeit haben. Dann ist die Frage, muss es jeder haben oder nicht? Das kannst du dir dann beantworten, wenn du dich selber damit beschäftigst. Was ich heute sehr gern machen würde, ich habe es mit Daniel abgesprochen, und es ist wirklich auch für mich kein leichter Schritt, denn das Thema beschäftigt mich seit langem, dann über Jahre hat es mich gar nicht interessiert. Die letzten Jahre kommt es wieder ein bisschen hoch. Ich verstehe sehr, Leute sehr gut, die Vorbehalte haben. Ich kann es kurz sagen, nicht weil ich mich so ernst nehme, sondern weil ich selber erlebt habe. Mit 16 habe ich mich taufen lassen in einer freien, ich sage es ruhig mal, charismatischen Gemeinde. Und danach hat mir jemand die Hände aufgelegt und wollte, dass ich in Zungen bete. Ich kam aber aus dem Pietismus und bin anders gelehrt worden. Man hat sogar gesagt, durch Hände auflegen kannst du dir einen Dämonen fangen. Und ich habe das geglaubt natürlich. Und Zungenreden sei ausgestorben. Aber weil dieser Freund, durch den ich mich wirklich bekehrt habe, mir wichtig war, habe ich weiß noch wie heute, 30 Jahre her, 40, ich saß im Auto und ich habe mich, ich weiß es bis, und das möchte ich eben nicht. Ich bereue es bis heute, dass ich das fast als nötigend empfunden habe. Aber ich habe es geschehen lassen, weil ich ihn nicht kränken wollte und ich habe wirklich angefangen, in Zungen zu reden. Und das war mein Anfang, aber deswegen ist mir sehr wichtig, wenn nachher Gelegenheit gegeben wird, in 2 Minuten, 3, dass wir uns die Hände auflegen, dass du keine Angst hast, dass du dich nicht manipuliert fühlst. Für die, die jetzt zum ersten Mal hier sind und diese Sequenz über den Heiligen Geist gar nicht gehört haben, für die ist es natürlich jetzt alles ganz neu. Und trotzdem, der Vater will gute Gaben austeilen. Er will, dass wir uns in dieser feindlichen Welt, wenn du es ernst meinst mit Jesus, in dieser Welt, die vom Bösen beherrscht wird, in dieser Welt, in der wir nachfolgen sollen. Wenn du da Möglichkeiten möchtest, dich selber aufzubauen, betend im Heiligen Geist, dann würden wir gerne für dich beten. Und weil es eben durch Handauflegen geschieht, nach Aussage des Neuen Testaments, ich habe jetzt auch erst mit Leuten geredet, mit Zweien, das war in den 70er, 80ern, die aus der Drogenszene kamen, die keiner, wirklich, also ich sage jetzt den Namen nicht, eine gute Bekannte von uns, die wusste gar nichts vom Heiligen Geist, die hat sich bekehrt und war so erfüllt, auf einmal fängt sie an, in Zungen zu reden und ist dann in eine Gemeinde gekommen, wo man ihr gesagt hat, was da los ist. Wir treffen sie demnächst, also das ist nichts Ersponnenes, gell? Das gibt's. Was natürlich, ich habe die Widerstände genannt, vielleicht hast du solche, vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo man dich anders gelehrt hat. In jedem Fall, du brauchst keine Angst vor gar nichts haben und es ist auch kein Druck und auch keine Manipulation. Und nochmal, ich möchte jetzt nicht zu konfrontativ sein, dass wir zum Beten kommen, aber welche Aussagekraft hat eine Doktrin oder Lehre, vielleicht auch eine Organisation, die über Jahrtausende hinweg das nicht lehrt oder praktiziert, was das Wort Gottes sagt. Habe ich mich zu theoretisch ausgedrückt? Das Wort Gottes ist klar. Über Jahrhunderte sind Christen, die das so gelebt haben, verfolgt worden. Jetzt, weil meine Frau da sitzt, die Kerstin, wir waren in Pinerolo, die Waldenser zum Beispiel, im Museum Norditalien, Piemont. Zehntausende abgeschlachtet, getötet, verbrannt von Großorganisationen, in Klammern Kirche, weil sie versucht haben, das Wort Gottes zu leben. Egal, du kannst in jedes Jahrhundert hineingehen. Ob sie jetzt alle in Zungen geredet haben, sei dahingestellt, ob sie alle... Aber sie waren Organisationen, die für Jesus gelitten haben, die Gutes getan haben, oft Krankenhäuser geleitet, Spitäler im Mittelalter. Ist jetzt aber, ja, lassen wir es. Es wäre doch toll, wenn du dich im Wort Gottes öffnen könntest. Und dafür wollen wir jetzt Gelegenheit geben. Du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst die Kraft. Im Geist beten heißt, in Zungen zu reden, auch. Es kann auch anderes heißen. Und auf jeden Fall, die letzte Stelle, wir sind am Ende. Paulus sagt noch eine weitere Stelle, wie wir uns aufbauen können. Und ich rede jetzt nicht von einem emotionalen Aufputschen, sondern von einer Sache, die du nicht mal spürst und erkennst. Ist ja auch privat, was ich so sage, aber ich meine, das sagt mir niemandem so, ich rede in Zungen, jetzt gehe ich hoch und rede in Zungen, bitte. Aber es heißt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet vom Heiligen Geist erfüllt, indem ihr in geistlichen Liedern zueinander, das kann aber auch übersetzt werden, habe ich schon gehört, zu dir selber in Liedern und geistlichen Lieder redest und dem Herrn singst und spielst in deinem Herzen. Auch das ist Beten im Geist. Es muss nicht nur Zungenreden sein, aber es kann es eben auch. Wir haben es ein paar Mal jetzt gelesen. Und das ist, was ich auch als Zeugnis sagen kann, geistliche Lieder, wenn mir manchmal welche kommen, egal bei welcher Anfechtung, ich bin so froh über den Lobpreis hier, manche Lieder bleiben halt doch hängen. Und ich hab eine große CD-Sammlung und so weiter, wenn, versteht ihr, das ist was anderes, ob du irgendwann, ich könnte das ein paar Zitate nennen, aber es ist was anderes, als ob du geistliche Lieder in deinem Herzen hast. Ich komme anders raus nach 5 Minuten. Und wenn ich irgendein anderes Rocklied zitiere, mir selber gegenüber, passiert in der Regel gar nichts. Ich sage auch nicht, ich werde vom Satan. Aber, wie gesagt, was ich sagen möchte ist, lasst uns nicht unterschätzen die Kraft der Musik und der Lieder für uns selber. Das ist auch Beten und Singen im Geist. Auch im Alltag kannst du geistliche Lieder singen und beten und verinnerlichen Psalmen und du wirst auch da aufgebaut werden. Auch das ist übrigens Beten im Geist. Ja. Also, Anna, sind wir soweit, dass wir vielleicht noch ein Lied holen? Und ich